Baustellen heißen ja erstmal, wir verbessern die Stadt. Natürlich ist das vorübergehend ungemütlicher. Aber wir machen das ja nicht, um irgendwelche Menschen zu ärgern, sondern um die Stadt zu verbessern. Deswegen ist eine Baustelle eigentlich eine gute Nachricht. Es wird besser. Schauen Sie sich die Straßen danach an. Die Leute sind sehr zufrieden. Während der Baustelle ist niemand zufrieden.
Radio 91.2. Mein Dortmund. Meine Wahl.
Dortmund kann das. Mit diesem Slogan wirbt Oberbürgermeister Thomas Westphal am 14. September um eure Stimme. Aber kann auch er es? Was ist aus seinen Wahlversprechen von 2020 geworden? Wo sagt er?
Nein, noch nicht erreicht. Arbeiten wir dran, wollen wir demnächst ermöglichen.
Und was sagt Thomas Westphal dazu, dass sich immer weniger Dortmunder mit ihrer Stadt identifizieren?
Also erstmal sinkt ja nicht die Identifikation mit der Stadt, wenn ich Probleme sehe, sondern eigentlich steigt sie dann ja, weil ich ja sage, es ist meine Stadt und deswegen möchte ich das eigentlich nicht.
Bei mir zu Gast Thomas Westphal. Nach 5 Jahren im Amt tritt er für die SPD erneut als Oberbürgermeisterkandidat von Dortmund an. Ich bin Helga Kretschmer von Radio 91.2, seit über 30 Jahren Lokaljournalistin in Dortmund und stelle euch die Oberbürgermeisterkandidaten und Kandidatin vor. Schön, dass ihr dabei seid.
Radio 91.2. Mein Dortmund. Meine Wahl.
Herzlich willkommen, Herr Westphal.
Einen wunderschönen guten Tag.
Aktuell sieht es ja nicht danach aus, dass es mit der Wahl am 14. September erledigt wäre. Wenn keiner der Kandidaten über 50% kommt, dann gibt es 2 Wochen später eine Stichwahl. Welchen Gegenkandidaten bzw. Kandidatin hätten Sie denn da am liebsten?
Ja, ist ja kein Wunschkonzert. Es wird der sein, den die Wählerinnen und Wähler auf den 2. Platz. Aber ich muss ja erstmal schauen, dass ich auch den 1. Platz gewinne. Das ist meine feste Zielsetzung. Aber warten wir doch alles mal ab.
Ja, laut Umfrage sind Sie aktuell weit von den 50% entfernt. Gleiches gilt auch für Ihren Bekanntheitsgrad. Wie erklären Sie sich das nach 5 Jahren im OB-Amt?
Ja, wir haben vor 5 Jahren mal darüber gesprochen. Und da habe ich gesagt, der bekannteste Dortmunder ist wahrscheinlich Jürgen Klopp. Aber ob er der beste Oberbürgermeister wäre, ist eine andere Frage. Also das ist ja keine ZDF-Hitparade. Meine persönliche Wahrnehmung ist auch noch ein bisschen anders. Ich werde viel erkannt, ich werde viel angesprochen und insofern ist alles gut. Die Dortmunder und Dortmunder wissen, glaube ich, wer ihr Oberbürgermeister ist. Wahrscheinlich nicht alle, aber gut.
Damit die Dortmunder und Dortmunderinnen Sie mal ein bisschen besser kennenlernen, da habe ich eine kleine Schnellfragerunde für Sie. Erstens, welcher Gegenstand auf Ihrem Schreibtisch sagt am meisten über Ihre Arbeitsweise aus?
Oh ja, das ist eine spannende Frage. Wahrscheinlich die sozusagen aufgeräumte Schreibtischplatte, weil das ist immer so mein Ziel. Der Schreibtisch darf nicht so voll sein, dass ich nicht mehr weiß, was Sache ist, sondern es muss schon geordnet zugehen.
Welches Ereignis in Ihrer Amtszeit hat Ihnen am meisten schlaflose Nächte bereitet und was haben Sie daraus gelernt?
Ja, das war natürlich die Corona-Zeit. Wir haben es ja fast schon alle wieder vergessen, aber das war zu meiner Beginn der Amtszeit das Prägende, fast 2 Jahre dann ja noch. Und das war schon sehr intensiv und gelernt daraus habe ich, dass wir miteinander die Gespräche darüber, wo wir stehen, was wichtig ist, was wir zu tun haben, intensiver machen müssen, weil damals war so viel so gehetzt und so schnell auch verordnet und ich glaube, alles war nicht richtig, aber in so einer Phase war es auch schwierig, das anders zu machen. In Summe war das ja auch gut, aber das war schon sehr prägend, was auch Verantwortung angeht, weil man dann spürt, in einer Stadt mit einer solchen Pandemie, dass man jede Entscheidung, die man trifft, natürlich eine lebensrelevante Entscheidung ist. Und das ist schon etwas, was einen nicht loslässt.
Ich hätte jetzt ja gedacht, Sie sagen darauf auf die Frage schlaflose Nächte, der Skandal um die Millionenverluste bei der DEW und der Tochter Stadtenergie. Immerhin sind Sie dort Aufsichtsratsvorsitzender und sagen, Sie hätten von den Vorgängen nichts gewusst. Keine schlaflosen Nächte?
Nein, keine schlaflose Nächte, weil ich war dabei. Ich weiß, wie es gelaufen ist. Es ist vollkommen verständlich, dass Menschen darüber sich sehr erregen. Es ist auch vollständig nicht in Ordnung gewesen, was dort passiert ist. Aber es ist ja immer wer jetzt in der Aufklärung, es sind ja auch noch Gerichtsprozesse unterwegs, wird immer klarer, dass dort einige im Hintergrund gearbeitet haben und die Aufsichtsgremien tatsächlich aktiv mit Informationen nicht versorgt haben, sondern sie vorenthalten haben. Insofern schlaflose Nächte nicht. Ich habe mich natürlich gesorgt und vor allen Dingen um die DEW, um die Leistungsfähigkeit dieser DEW, nicht darum, was man über mich da denkt und schreibt. Das ist da zweitrangig. Da geht es immer darum, um die Sache, um das Unternehmen.
Was war die letzte Meinung eines Bürgers oder einer Bürgerin, die ihre eigene Sichtweise verändert hat?
Ja, da gab es schon ein paar. Sichtweise verändern, weiß ich nicht, aber geschärft, würde ich mal sagen. Also sehr haben mich die Briefe vieler Eltern und auch Kinder alarmiert, als es um die Zustände in einigen Schulen ging. Wir haben ja ein paar richtig große Probleme gehabt mit maroden Dächern Und das hat mich nochmal dazu bewogen zu sagen, wir müssen die Intensivität, die wir haben, in die Modernisierung der Schulen, in die neuen Investitionen noch verstärken, noch schneller, noch besser werden. Deswegen war ich auch viel draußen, habe in Schulen mit vielen, vielen gesprochen. Und das kommt auch gut an bei dem, weil sie wissen, ich kümmere mich, die Verwaltung kümmert sich, weil das Thema ist uns bekannt und wir tun richtig was. Aber das hat mich nochmal richtig, richtig alarmiert.
Was war die schwierigste Kritik, die Sie je erhalten haben und wie sind Sie damit umgegangen?
Die schwierigste Kritik, wahrscheinlich so ähnlich, weil wenn Sie einen Brief kriegen von vielen Kindern, also mit Kinderhand geschrieben, das ist doch emotional natürlich was anderes. Das haben die auch toll gemacht. Und wenn man dann aber hinfährt und mit denen spricht, merkt man auch, wie engagiert die sind und wie offen die aber auch sind und noch gar nicht so fest und verbohrt, sondern ein tolles Gespräch. Und das war schön am Ende. Aber das war schon am Anfang etwas Besonderes.
Das war die schwierigste Kritik von Kindern.
Ja, weil ich nehme Kinder ernst.
Was möchten Sie, dass die Menschen in 20 Jahren über Ihre Zeit als Oberbürgermeister sagen?
Wenn sie sich dann zurückerinnern, was sollen sie sagen? Nach schwieriger Zeit war es ziemlich geil. Von mir aus sollen sie das sagen.
Sie sind jetzt ja seit 5 Jahren Oberbürgermeister von Dortmund. Und um mal ein bisschen Bilanz zu ziehen, da habe ich mir mal ein paar Wahlversprechen von 2020 rausgesucht. Und ich möchte Sie bitten, einfach mal zu sagen, erreicht oder nicht erreicht. Zum Beispiel haben Sie damals versprochen, freier Eintritt für Kinder unter 14 und Senioren über 60 in Dortmund Schwimmbädern. Erreicht oder nicht erreicht?
Nein, noch nicht erreicht. Arbeiten wir dran, wollen wir demnächst ermöglichen. Finanziell schwierig gewesen.
2020, da haben Sie 20.000 neue Wohnungen in 10 Jahren versprochen. Also die Hälfte, 10.000, müssten dann jetzt ja schon geschafft sein.
Ja, fast 8.200 haben wir. Wir waren da richtig gut. In anderen Städten wurde der Wohnungsbau fast komplett eingestellt. Hier nicht, arbeiten wir weiter dran. Und übrigens auch für die nächsten Jahre ist das genau die Zahl, die wir machen müssen, weil sonst der Wohnungsmarkt immer enger wird und immer teurer. Und das möchte ich nicht.
Projekt Fliegender Schulhof haben Sie damals versprochen. Also Sie wollten Schulen und Kitas durch Profis von außen aus den Bereichen Sport, Gesundheit, Ernährung und so weiter verstärken. Haken dran oder noch nicht?
Haken dran. Als Konzept ist es unterwegs. Wir haben einen Kindercampus. Wir haben es eingeführt über unseren offenen Ganztagsbereich. Jetzt muss es noch weiter sich entwickeln. Finanzielle Fragen müssen geklärt werden. Großes Schiff, aber es ist unterwegs und deswegen Haken dran.
Nachtbürgermeister und Ausgehviertel?
Haken dran. Wir wissen, wir haben einen Nachtbürgermeister, heißt er nicht, Nachtbeauftragter. Und gerade fürs Ausgehviertel haben wir nach Corona vor allen Dingen sehr, sehr viel getan mit der Reduzierung von Steuern und Gebühren, von Genehmigungen für Außengastronomie. Das sagen mir auch viele Gastronomen, dass das richtig gut ist. Und wir sehen das auch jetzt in den Straßen, wie lebendig das auch draußen geworden ist.
Dortmund als Stadt der Nachbarn. Erreicht oder nicht erreicht?
Ja, das erreichen wir immer zusammen. Also ich sage ja immer, das sind wir, aber wir müssen dran arbeiten. Und wenn ich an unsere Nachbarschaftsfeste denke, wo ja auch 91.2 aktiv dabei ist, dann würde ich sagen, das haben wir alle mal erreicht, weil die Stimmung war da schon klasse.
Allerdings wollten Sie, dass Dortmund als Stadt der Nachbarn ja auch zur Stadtstrategie machen, sind damit aber im Rat gescheitert. Also den Rat haben Sie damit offensichtlich nicht überzeugt.
Oh, das ist nicht ganz richtig. Ich glaube, zur Person war es der Fraktionsvorsitzende der CDU, der die Überschrift nicht gut fand, weil er fand, das ist ja mein Wahlslogan, das war jetzt sein persönliches Problem. Das ist aber die Überschrift auf der Schachtel. Wenn Sie die Schachtel aufmachen, war das alles da drin, was ich haben wollte. Und das haben wir gemacht, ja, mit den Stimmen der CDU sogar zum Teil im Rat. Also ein bisschen Show dabei.
Vorseher hat ja jetzt im Auftrag der Ruhrnachrichten Umfragen gemacht. Ja, und demnach hat die Identifikation vieler Dortmunder und Dortmunderinnen in den vergangenen Jahren deutlich nachgelassen. Ich finde das sehr erschreckend. Das muss Sie doch als Oberbürgermeister nach 5 Jahren Amtszeit total aufrütteln, dass die Identifikation der Dortmunder mit ihrer Stadt so nachgelassen hat.
Ja, ich ahne, was die Umfrage da getroffen hat, aber es ist nicht in der Dimension so, wie die Umfrage suggeriert. Das ist mein Erlebnis nicht. Und alles, was wir selber auch an Befragungen machen, an Gesprächen, Direktgespräche, ich sage nochmal Nachbarschaftsfeste oder Dortmund, haben wir ein ganz, ganz anderes Bild. Die Menschen in dieser Stadt, wir machen Umfragen zur Lebensqualität, da sind die Antworten immer ganz andere. Über 80-90% sagen, sie wollen hier leben, sie leben hier gerne und finden diese Stadt gut. Also das ist ein Kontrastmittel, das da gereicht wurde. Ob das so ist, ich glaube es eher nicht.
Okay, aber Forsa hat ja jetzt auch nach den Gründen gefragt für den Rückgang der Identifikation. Und demnach hat die Hälfte der Dortmunder den Eindruck, die Hälfte wohlgemerkt, dass sich die Stadt in den letzten Jahren zum Nachteil verändert hat. Es wurden auch Beispiele genannt, Verödung der Innenstadt, Drogenszene, Unsicherheitsgefühl, Migration. Viele ihrer Gegenkandidaten, die setzen da jetzt auf mehr Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung. Auf was setzen Sie denn da?
Ja, also erstmal sinkt ja nicht die Identifikation mit der Stadt, wenn ich Probleme sehe, sondern eigentlich steigt sie dann ja, weil ich ja sage, es ist meine Stadt und deswegen möchte ich das eigentlich nicht in meiner Stadt.
Ja, aber ich fühle mich dann vielleicht nicht unbedingt da wohl mehr.
Aber deswegen ist ja nicht, wenn ich mich manchmal in meiner Familie nicht wohl fühle, will ich auch nicht gleich weg, sondern ich rede mal mit der Familie, was wir verändern können. Und das nehme ich von den Dortmundern so wahr. Wenn man so zugespitzt fragt, wollen sie wegziehen, wer kann das denn, wer will das denn jeden Tag sofort machen? Das ist, glaube ich, eher eine Fragezuspitzung, die so nicht die Lebensrealität trifft.
Nochmal meine Frage.
Das schon so, ja,
was wollen Sie machen?
Sag auch was zur Frage. Ich wollte nur sagen, der Überpunkt dazu passt nicht so ganz genau. Das Sicherheitsthema ist ein ganz wichtiges Thema für die Dortmunder und Dortmunder. Das sehe ich, das weiß ich. Ich sage nur, wir müssen uns auch an den Fakten orientieren und schauen, was wirklich ist. Die Kriminalität in dieser Stadt ist im Vergleich zu den 2000er Jahren deutlich geringer. Sie ist in den letzten 2 Jahren nach Corona wieder gestiegen. Deswegen bin ich mit der Polizei in Dortmund seit 2,5 Jahren in einem Sonderstab genau an der Stelle aktiv unterwegs. Wir haben Präsenz verstärkt in den Straßen. Die Polizei hat ihre Präsenz verstärkt. Wir haben ein anderes Vorgehen gegen Drogendelikte. Wir haben ein anderes Vorgehen gegen Obdachlosigkeit und Lagern in den Straßen. Wir sind aktiv dabei. Wir wollen das auch nicht. Wir drängen sie zurück. Wir reduzieren es. Wir sind dabei. Wir haben es verstanden. Aber ich kann allen nur sagen, bei aller Beschreibung, bleibt bitte auch realistisch. In den 80er Jahren und auch in den 2000er Jahren war die Kriminalität in dieser Stadt viel höher. Viel höher, sagen alle Zahlen. Darüber reden wir jetzt nicht. Die Aufgeregtheit hilft uns ja nicht bei der Lösung, sondern mit kühlem Kopf müssen wir es lösen, weil in der Tat die Menschen sollen sich sicher und wohl fühlen.
Wie wollen Sie es lösen? Was würden Sie die nächsten 5 Jahre machen? Was anders, weiter so wie bisher oder auf was setzen Sie da?
Naja, genau das, was wir jetzt machen, das muss man verstärken, das muss man durchhalten. Da muss man einen langen Atem haben, weil die Kriminalität ja nicht einfach über Nacht verschwindet in keiner Großstadt, sondern da muss man sehr hinterher sein. Ich bin froh, dass unsere Polizei in Dortmund eine hohe Aufklärungsquote hat, wie gesagt, die Polizeipräsenz verstärkt hat, gute Strategien fährt, wie zum Beispiel gegen die Messerkriminalität, das Richtige gemacht hat, nicht einfach eine Verbotszone, sondern sehr genau Waffenverbote gegen einzelne Personen ausgesprochen hat. Das geht viel stärker, viel bessere Wirkung, weil wir festgestellt haben, es ist nicht so, dass die Messerkriminalität in der Breite gestiegen ist, sondern es gibt sehr viele Einzelintensivtäter und die gehen wir jetzt anders an. Insofern setze ich darauf auch weiter, mit der Polizei eng Schulter an Schulter in dieser Stadt für Sicherheit zu sorgen und das ist das Ziel.
Wir von Radio 91.2, wir bekommen ja auch sehr viele Reaktionen von Hörern, mit was sie unzufrieden sind, welche Probleme hätten sie gern gelöst. Und auf Platz 1 sind nach wie vor Verkehrsprobleme. Also dieser Punkt ist in der Forsa-Umfrage wesentlich häufiger genannt worden als vor 5 Jahren und war damals schon auf Platz 1. Mhm. Und ich weiß es halt aus Kontakt mit Hörern, was sie uns mailen. Viele ärgern sich insbesondere über Baustellen, dass die zu lange dauern, schlechte Umfahrungsmöglichkeiten, dass dieselbe Straße immer wieder aufgerissen wird. So, nach 5 Jahren hat sich das quasi verschlimmert jetzt noch, seitdem Sie im Amt sind. Was wollen Sie künftig machen, um dieses Problem endlich mal zu lösen?
Ja, auch das ist ein bisschen komplexer. Also wir sind dabei, die Infrastruktur dieser Stadt komplett zu erneuern, was in den Jahren davor, in den 20, 30 Jahren davor so nicht passiert ist. Das betrifft die Straßen. Wir haben eine Straßenoffensive gestartet. Das heißt, wir machen die Straßen gerade in den Vororten wieder gut. Stück für Stück. Das sind Baustellen. Wir machen ein Fernwärmenetz für die Nahversorgung. Ökologisch, klimatechnisch notwendig, sinnvoll. Das sind Baustellen. Wir machen gerade die Verkehrswege neu wie Radwege. Das sind Baustellen. Wir machen das Kanalwassernetz neu. Das sind Baustellen. Und das leider, ach so, und ich habe natürlich noch die Digitalisierung vergessen, also Glasfaser, was wir verlegen. Auch das. Und das müssen wir jetzt gleichzeitig machen, weil das vorher nicht gelaufen ist.
Aber ein besseres Baustellenmanagement wäre wahrscheinlich trotzdem hilfreich. Ist da irgendwas mal im Plan?
Das ist in der Tat ein Punkt, der schon lange ein Thema ist und dem wir auch uns gestellt haben, was wir auch machen. Und es hat auch jetzt schon Verbesserungen gegeben. Trotzdem, ich will nochmal darauf hin, Baustellen heißen ja erstmal, wir verbessern die Stadt. Natürlich ist das vorübergehend ungemütlicher. Aber wir machen das ja nicht, um irgendwelche Menschen zu ärgern, sondern um die Stadt zu verbessern. Deswegen ist eine Baustelle eigentlich eine gute Nachricht. Es wird besser. Schauen sich die Straßen danach an. Die Leute sind sehr zufrieden. Während der Baustelle ist niemand zufrieden. Baustellenmanagement heißt, die Baustellenzeit müssen verkürzen und immer diese Baustellen, wo man keinen arbeiten sieht. Das ist genau der Punkt. Das sind wir leider nicht nur alleine, sondern es sind viele, viele Firmen, die für uns arbeiten. Mit denen sind wir jetzt nochmal intensiv im Gespräch, weil so kann es tatsächlich nicht sein.
Was wir auch immer wieder von vielen hören, der Zustand der Schulen. Gilden-Europaschule, da drohte zwischenzeitlich der Einsturz. Und ich habe auch mal ein paar Töne für Sie aus dem Leopold Hösch Berufskolleg.
Die Böden sind aus so einem Gummimaterial, die Flure sind klein, da ist kaum Tageslicht drin, da liegen noch alte Rohre offen.
Wir haben einige Fenster, wo keine Griffe mehr vorhanden sind. Der Punkt ist der, dass es keine Ersatzteile mehr für diese Art von Fenstern gibt und wir deswegen auch nicht lüften können in den Fluren.
Wir haben hier sehr, sehr breite Risse. Das sind Risse, da kann man die Hand reinstecken.
So, was sagen Sie dazu? Das ist doch ein Armutszeugnis für die Stadt.
Ich habe es ja schon gesagt. Ist mir bekannt. Ist auch ein Punkt, wo in den letzten 20 Jahren viel zu wenig passiert ist. Geld war nicht da. Wir sind rangegangen. Wir sind seit 4 Jahren unterwegs mit Rekordinvestitionen in den Neubau und die Modernisierung von Schulen. Gerade die Gilden-Europaschule haben sie genannt. Ich habe mit denen ja geschrieben, ich war da. Wir bauen das neu, habe ich auch gesagt. Es geht jetzt nicht anders, muss so sein. Wir müssen etwas reparieren, was lange, lange leider liegen geblieben ist. Aber wir machen es jetzt und deswegen kann ich sagen, das wird besser, deutlich besser.
Also ich habe ja auch mit Eltern, gerade der Gilden-Europaschule, persönlich gesprochen im Interview. Und die waren ja monatelang im Unklaren. Also, dass sie monatelang nicht wussten, wie geht's denn jetzt weiter?
Na, monatelang, es war ja die Situation, dass nach den Ferien plötzlich das Dach als marode gesehen wurde, weil es reintropfte. Und als wir dem nachgingen, war dann plötzlich das ganze Dach tatsächlich irgendwie abgängig. Und dann haben wir uns das angeschaut und dann sind es 4 Wochen gewesen, wo ich gesagt, ja doch, als ich gesagt habe, so, wir haben es entschieden, wir reißen es ab. Wir müssen ja erstmal prüfen, wenn wir das abreißen, haben wir eine Alternative. Wo bleiben die Schüler? Ich kann ja nicht dienstags eine Entscheidung treffen und mittwochs habe ich schon alles anders. Das muss man alles durchdenken. Das ist nicht klein. So, aber monatelang ist nicht richtig. 4 Wochen kann man auch sagen, ist zu lang, aber wir mussten es ja durcharbeiten und prüfen. Weil wenn ich zu denen gehen soll, wir haben jetzt eine Lösung, dann will ich sie auch haben.
Ein halbes Jahr sind die Schüler, Grundschüler, zu einer anderen Schule gegangen.
Ja, das heißt ja nichts. Also das ist nicht der Punkt. Sie haben ja eben gesagt, sie waren im Unklaren. Im Unklaren waren sie nicht einen ganzen Monat lang, sondern die Lösung dauert dann länger, weil sie müssen dann woanders zur Schule. Das ist richtig. Aber es war nicht so, dass unklar war, was wir da tun. So, das habe ich früher mit denen geklärt.
Herr Westphal, einige Radio 91.2 Hörer haben auch noch Fragen an Sie, zum Beispiel zur Nordstadt.
Ich hätte gerne gewusst, was der Oberbürgermeister zu tun gedenkt, um die Nordstadt zu stabilisieren und dafür zu sorgen, dass die Zustände dort sich bessern.
Also jetzt hat die ja leider nicht ganz genau gesagt, welche Zustände sie meint. Das können jetzt viele sein. Ich kenne natürlich auch das Thema, da geht es um Vermüllung und andere Themen. Auch da kann ich nur sagen, wir machen das, wir sind dran, auch bei dem Thema Vermüllung seit langem. Es gibt neue große Projekte, wie zum Beispiel das Wohnbauprojekt Karlsviertel. Es gibt die Pläne für den Umbau des nördlichen Hauptbahnhofbereichs. Die Nordstadt ist immer ein riesen Thema bei uns, weil wir um die Problematik wissen und wir sie weiterentwickeln wollen.
Radio 91.2-Hörerin Lena hat auch noch eine Frage an Sie.
Wie sich das mit der Kita weiterentwickelt, mit den Erziehern? Da wird so viel Geld gebraucht. Das ist, denke ich, das Wichtigste, wie er das sich vorstellt.
Ja, da hat die Hörerin völlig recht. Kita ist ein ganz großes Thema. Deswegen sind wir ran und schon seit Längem unterwegs und bauen nochmal die Kita-Plätze deutlich aus. Genauso wie bei den Schulen, Investitionen in neue Kita-Bauten. Und es ist der feste Wille von mir, dass wir ab nächstes Jahr die Kita-Gebühren streichen. Weil das belastet die Eltern schon sehr stark in dieser Stadt und das müssen wir ändern. Das werden wir als erstes machen. Erzieherinnen sind angesprochen worden. Das ist natürlich nicht ausschließlich unser Thema, sondern das ist ein Landesthema. Aber sie hat recht. Wir haben Kooperationsprojekte und wir steigern auch da die Zahl der Erzieherinnen, weil das ist nachher knapp. Was nützt mir ein Neubau, wenn ich Erzieherinnen nicht habe? Sie hat völlig recht. Aber auch das tun wir verstärkt. Gerade im Fabido-Bereich gehen wir da ganz neue Wege.
Apropos Geld, ging es ja jetzt gerade auch drum. Dazu hat auch Radio 91.2-Hörer Waldemar eine Frage.
Wie möchte er den Haushalt wieder auf Vordermann bringen? Ich glaube, das ist natürlich eine Sache, die, glaube ich, viele Leute bewegt. Es gibt ja doch viele Ecken, die, glaube ich, Sanierung bedürfen. Und der Haushalt ist immer knapp. Ja, und ich glaube, da muss man doch ein bisschen was investieren, aber auch gucken, dass das Geld reinkommt. Wie er denkt, dass das machbar ist in den nächsten Jahren, beziehungsweise auch langfristig.
Ja, er hat völlig recht. Wir müssen investieren. Das tun wir aber auch, weil unsere Möglichkeiten sind noch groß, auch gerade im Investitionsbereich. Es ist nicht so, dass das alles so wenig ist. Und am Ende ist es ganz, ganz wichtig, dass Land und Bund die Kommunen ausstatten mit Finanzierungsmöglichkeiten. Wir haben wenig eigene Möglichkeiten, Steuern zu erheben. Und die wollen wir nicht erhöhen, weil wir die Menschen dieser Stadt nicht auch noch belasten wollen, sondern wir brauchen Unterstützung von Bund und Land. Das ist ja unterwegs mit diesen neuen großen Infrastruktur-Sondervermögen. Da warten wir darauf, wie jetzt die Verteilung ist. Aber das ist die Chance, um noch mehr Geld in das System zu kriegen. Aber in den letzten 30 Jahren haben wir den Haushalt in dieser Stadt immer hinbekommen. Wir sind nicht in der Haushaltssicherung, wir sind nicht in der Überwachung, wir kriegen das selber hin.
Viele wünschen sich ja auch, dass Rat und Oberbürgermeister künftig schnellere Entscheidungen fallen. Das ist auch ein Ergebnis dieser Forsa-Umfrage. Aktuell gibt es im Rat ja wechselnde Mehrheiten. So, macht es wahrscheinlich jetzt nicht einfacher. Stichwort Schule zum Beispiel, was wir gerade hatten. Wenn Sie erneut Oberbürgermeister wären, inwiefern würden Sie denn dann auf eine Koalition hinarbeiten? Ist Ihnen beim letzten Mal nicht gelungen.
Ach so, also das ist ja damals gewesen, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, aber egal. Wir werden sehen. Aber ich kann nur sagen, natürlich dauert das manchmal länger. Und je mehr beteiligt werden, je mehr. Aber so ist Demokratie.
Oberbürgermeister Thomas Westphal, danke für den Besuch bei Radio 91.2.
Danke auch.
Radio 91.2. Mein Dortmund, meine Wahl.
Zum Schluss noch ein Tipp von mir. Wenn ihr mehr über die anderen Dortmunder Oberbürgermeisterkandidaten und Kandidatinnen erfahren wollt, wir haben noch mehr für euch. Mein Dortmund, meine Wahl, der Podcast auf radio91.2.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.